NDR Info. Echo des Tages.
Mit Tamara Tischendorf. Guten Abend und herzlich willkommen. Und das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. Italien ist zwar gerade ohne Regierung, aber nicht mehr lange. Denn kaum haben die Koalitionsverhandlungen begonnen, sind sie auch schon abgeschlossen. Außerdem im Programm: Die Unruhen in der Ukraine gehen weiter und Europa macht sich Gedanken, wie es dort eingreifen kann. Dazu auch unser Kommentar. Und ein Vorgeschmack auf ein großes Fußballspiel heute Abend: Arsenal London gegen Bayern München. Aber erst einmal nach Berlin. Eine Sitzung des Innenausschusses sollte heute Licht ins Dunkel der Edati-Affäre bringen. Auf dem Tisch lagen viele offene Fragen. Ist Sebastian Edati gewarnt worden, dass gegen ihn wegen des Verdachts auf Besitz von Kinderpornografie ermittelt wird? Hat SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann einen Fehler gemacht, als er sich beim Präsidenten des Bundeskriminalamts über den Fall erkundigte? Wer wusste wann was? Zur Stunde werden noch SPD-Chef Gabriel, Außenminister Steinmeier und Innenminister de Maizière befragt. Was der Ausschuss bisher zur Aufklärung beigetragen hat, fasst Jochen Zierhut zusammen.
Der Tag brachte neue Fragen, Ungereimtheiten, aber auch erstaunliche neue Erkenntnisse. Etwa, dass das Bundeskriminalamt bereits im Oktober 2011 von den kanadischen Ermittlern eine Kundenliste eines Internethändlers von Nacktfotos von Kindern, aber auch härteren Materials bekommen hatte. Darauf der Name des SPD-Abgeordneten Edati, so BKA-Chef Zierke. Die Fälle mit geringerer Priorität, darunter der Edatis, seien 2 Jahre später an die Landeskriminalämter weitergegeben worden. Erst die Polizei in Edatis Heimat in Nienburg fiel auf, um wen es sich handelte.
Das ist dort vor Ort bei der Polizei Nienburg, so hieß es, wie eine Bombe eingeschlagen. Es war also eine Vielzahl von Personen, die bereits zu diesem Zeitpunkt über diesen Vorgang informiert war.
So Eva Högel, SPD-Innenpolitikerin im Ausschuss. Klar ist die Informationskette. Der zurückgetretene Ex-Innenminister Friedrich, CSU, informiert SPD-Chef Gabriel und der den damaligen Parlamentsgeschäftsführer der Sozialdemokraten Oppermann. Der wiederum spricht öffentlich darüber. Friedrich muss zurücktreten. Oppermann heute vor seiner Befragung im Innenausschuss zerknirscht.
Mir tut es aufrichtig leid, dass durch meine Veröffentlichung Hans-Peter Friedrich zum Rücktritt gebracht wurde.
Ein weiterer Versuch, das zerstörte Vertrauen in der Großen Koalition zu heilen. Entscheidend in der laufenden geheimen Ausschusssitzung ist dies, wie Oppermann begründet, warum er den BKA-Chef Zierke wegen der Ermittlungen im Fall Edati angerufen hatte. Der jetzige SPD-Fraktionsvorsitzende hatte öffentlich behauptet, dass ihm der BKA-Präsident die Ermittlungen bestätigt hätte, das dann aber wieder zurückgenommen. Zierke heute, er sei sehr überrascht gewesen, aber entlastete Oppermann auch.
Ich kann in diesem Gespräch keine strafrechtliche Relevanz erkennen. Ich habe nichts offenbart und der Oppermann hat nicht versucht, mich dazu aktiv zu verleiten.
Am Abend dann sagt der CDU-Ausschussvorsitzende Bosbach nach Oppermanns Befragung, die Aussagen des BKA-Chefs seien durch den SPD-Fraktionsvorsitzenden bestätigt worden. Aber
Herr Oppermann hat gesagt, ihm sei es darum gegangen, die Informationen richtig einordnen zu können. Das war seine Wortwahl. Aber meiner Überzeugung nach macht ein solcher Anruf nur dann Sinn, wenn man auch etwas in Erfahrung bringen möchte, was man bislang noch nicht weiß. Herr Oppermann wusste natürlich auch schon vor dem Anruf, dass diese Information von Herrn Zierke unter keinen Umständen würde herausgegeben werden können. Insofern war der Anruf sicherlich ein Fehler.
Viele Ungereimtheiten findet die Opposition, Konstantin von Notz.
Und jetzt sollen wir glauben, es hat ein Telefonat, so wurde es heute dargestellt, ohne Ziel und ohne Inhalt stattgefunden. 2 Männer schweigen sich an und beide wissen danach Bescheid. Wer soll denn das glauben, bitteschön?
In der Aktuellen Stunde des Bundestages am Nachmittag kritisiert der grünen Politiker von Notz, dass eine Aktuelle Stunde nicht ausreiche. Die Koalition versuche so, die Befragung von Regierungsmitgliedern zu verhindern. Ähnlich auch Dietmar Bartsch von der Linksfraktion.
Wir haben ein Recht darauf zu erfahren, wie die Abläufe waren. Und zwar ganz präzise. Das müssen Sie auf den Tisch legen. Sie müssen Nachfragen zulassen. Und da erweckt eine Aktuelle Stunde eben den Eindruck, dass Sie vertuschen wollen, meine Damen und Herren.
Die entscheidende Frage blieb heute offen. Hat jemand den Ex-Abgeordneten Sebastian Edati über bevorstehende Ermittlungen wegen des Besitzes von Nacktfotos mit Kindern gewarnt? Die Stimmen für einen Untersuchungsausschuss mehren sich.
Jochen Zierhut berichtete aus Berlin. Brennende Barrikaden, Schüsse, Tote und Verletzte. Die Bilder, die uns seit gestern aus der Ukraine erreichen, wirken wie Bilder aus einem richtigen Bürgerkrieg. In der Hauptstadt Kiew kam es auf dem Unabhängigkeitsplatz Maidan zu den schwersten Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstranten seit Beginn der Proteste vor rund 3 Monaten. Auch heute ist die Lage kritisch geblieben, wie Sabine Stör berichtet.
Immer noch hängt schwarzer Rauch über dem Platz, weil Reifen und Zelte brennen. Immer noch stehen sich Polizisten und etwa 5000 Demonstranten im Kampf gegenüber. Die Polizei hat Wasserwerfer gegen die Demonstranten eingesetzt. Die haben Feuerwerkskörper, Brandsätze und Steine am Nachmittag geschleudert. Die Pflastersteine graben sie mit Spitzhacken aus. Ältere Frauen unterstützen sie mit bloßen Händen dabei. Die Demonstranten erwarten den endgültigen Sturm auf den Maidan und bitten die Bevölkerung um Essen und Trinken. Das nimmt diese Frau in der Michaelskirche entgegen, die nur ein paar hundert Meter vom Platz entfernt ist. Wir sortieren sie und bringen sie dann zu einem Lager. Bis jetzt reicht anscheinend alles aus. Käse, Wurst, vorwiegend Nahrungsmittel, die nicht zubereitet sind. Und eine Krankenschwester benötigt Verbandsmaterial in der Kirche. Von 5 Uhr früh bis 8 Uhr abends habe ich heute 5 Menschen behandelt. Sie hatten Wunden, die ihnen vor allem Hände und Füße aufgerissen haben. Und Verletzungen durch Granatsplitter. Nicht so direkt durch Granaten, sondern durch Steine und Glassplitter, die an die Granaten gebunden sind. Und die verursachen ziemlich heftige Verletzungen. Neben den Verletzten in der Kirche sollen weitere Hunderte in Krankenhäusern liegen. Insgesamt sollen es mehr als 1000 sein. Mindestens 26 Menschen sollen seit gestern getötet worden sein, melden die Behörden, darunter 10 Polizisten. Die Schuld für das Blutvergießen schieben sich beide Seiten gegenseitig zu. Der ukrainische Präsident Janukowitsch sagt, er habe eingreifen müssen, nachdem die Opposition die Grenzen überschritten habe, weil die Opposition ihre Anhänger auf dem Maidan zum Gebrauch von Waffen aufgerufen hätte. Oppositionsführer Vitali Klitschko dagegen sagt, Janukowitsch sei überhaupt nicht verhandlungsbereit. Daher habe er die Krisengespräche in der Nacht abgebrochen. Inzwischen hat auch Russland auf die Gewalt in der Nacht in Kiew reagiert. Präsident Putin soll am Telefon mit dem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch gesagt haben, die Kämpfe in der Nacht seien ein Staatsstreich gewesen. Damit stellt sich Russland demonstrativ hinter Janukowitsch. Der Führer der kommunistischen Partei, Sjuganow, hält es für möglich, dass die Situation in Kiew jetzt eskaliert. Heute ist der entscheidende Moment für das Schicksal der Ukraine. Wenn die Regierung dieser Bande, welche aus dem Westen finanziert wird, nicht Einhalt gebieten kann, wird die Ukraine weiter zerfallen. Mit der Eskalation der Gewalt in der Nacht steuert die Ukraine möglicherweise auf einen Punkt hin, an dem ein Bürgerkrieg nicht mehr auszuschließen ist. Jetzt kommt es darauf an, ob beide Seiten noch auf weitere Gespräche setzen oder allein auf Gewalt.
Sabine Stör berichtete über die aktuelle Lage in der Ukraine. Die Situation dort scheint im Moment völlig verfahren zu sein. Wie ist diese Eskalation der Gewalt zu bewerten? Hermann Krause kommentiert.
Wer zuerst Steine warf, dies lässt sich nur schwer rekonstruieren. Fest steht, innerhalb der Opposition gibt es eine Gruppe Gewaltbereiter, ebenso auf Seiten der Sicherheitskräfte, die vom Staat bezahlte Provokateure unter die Demonstranten schleusen, um dann zuschlagen zu können. Die Zeit der friedlichen Kundgebungen ist vorbei. Auf dem Maidan wurden an diesem Wochenende Waffen verteilt. Ein ehemaliger Verteidigungsminister hatte zum bewaffneten Widerstand aufgerufen. Keine Regierung dieser Welt kann so etwas akzeptieren. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Aber die Lage in der Ukraine ist mit nichts vergleichbar. Das Land ist gespalten in Ost und West, in Janukowitsch-Anhänger und erbitterte Gegner. Zudem besteht ein Generationenkonflikt. An der Spitze steht ein Präsident, der kein Landesvater ist, wie etwa in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken, sondern einer, der eher verachtet denn respektiert wird. Machtbewusst hat Janukowitsch die Justiz, den Geheimdienst, die Polizei, den Finanzsektor mit seinen Parteileuten besetzt. Ehemalige Minister landeten im Gefängnis. Der früheren Ministerpräsidentin Julia Timoschenko versucht die Justiz, einen Mord anzuhängen. In den Augen vieler Ukrainer aber müsste sich Janukowitsch nun wegen mehrfachen Mordes an seinen Bürgern verantworten. Denn der Präsident stürzt mit seinem Befehl, den Maidan räumen zu lassen, die Ukraine in einen Bürgerkrieg. Er müsste wissen, dass seine Landsleute nicht zu vertreiben sind. Die Ukrainer sind ein widerspenstiges Volk. Der Kampf gegen die Staatsmacht hat Tradition. Der Maidan lässt sich nicht räumen. Deshalb tragen Janukowitsch und sein Innenminister die Verantwortung für das Chaos, die vielen Verwundeten und Toten. Nur über Verhandlungen hätte er eine Chance gehabt, den innenpolitischen Konflikt zu lösen. Janukowitsch aber entschied sich für die schlimmste aller Varianten, doch die wird nicht funktionieren. Die Krawalle werden noch Tage andauern. Aus allen Teilen des Landes kommen nun Demonstranten nach Kiew. Weitere Straßenkämpfe werden folgen. Die Ukraine steht am Rande des Kollaps. Verschlimmert wird dies alles noch dadurch, dass nun Janukowitsch einen landesweiten Antiterroreinsatz anordnet. Das heißt, er macht aus den Demonstranten Terroristen. Dies ist eine Verhöhnung der Opposition. Auf den Straßen sind auch Studenten, Arbeiter, Angestellte, Hausfrauen. Diese als Radikale abzustempeln heißt, dieser Präsident hat nichts verstanden. Laut Anordnung dürfen sie liquidiert werden, eine unglaubliche Formulierung. Dies gibt den brutalen Sicherheitskräften freie Hand. Wie soll sich nun Europa verhalten? Sofort müsste Brüssel Sanktionen verhängen gegen Janukowitsch und seine korrupte Clique, die das Land seit Jahren ausbeutet auf Kosten der kleinen Leute. Einreiseverbote, Sperren von Konten, diese Sprache verstehen die Oligarchen, die den Präsidenten stützen. Janukowitsch hat gezeigt, dass er europäische Werte nicht begreift. Als Verhandlungspartner ist er seit gestern inakzeptabel. Und auch für Wladimir Putin wird er zu einer Belastung. Denn von der Krise ist Russland genauso betroffen wie Europa. Der Rubel fällt, die Wirtschaft bricht ein. Russland kann und will nicht die Last einer bankrotten Ukraine tragen. Janukowitsch muss weg. Nur dann gibt es eine Chance für einen Neuanfang.
Der Kommentar war das von Hermann Krause hier auf WDR 5 und NDR Info. Auch die EU möchte dem Treiben in der Ukraine nicht länger tatenlos zusehen. Kommissionspräsident Barroso hat heute mit Viktor Janukowitsch telefoniert und ein sofortiges Ende der Gewalt gefordert. Außerdem werden überall Rufe nach Sanktionen laut. Nicht um der Sanktionen willen, sondern um wieder einen Dialog in Gang zu bringen. Die europäischen Außenminister scheinen sich einig zu sein, dass etwas geschehen muss. Morgen wollen sie zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Kai Küstner mit Einzelheiten dazu, was Brüssel vorhat.
Seit Wochen fliegen ständig Abgesandte aus Brüssel nach Kiew und wieder zurück. Die EU setzte bislang auf Gespräche mit der ukrainischen Führung. Doch jetzt verändert sich hörbar der Ton. Wir haben auch immer klar gemacht, dass wir eine Antwort auf eine Verschlechterung der Lage finden würden. Wir erwarten daher, dass gezielte Maßnahmen gegen diejenigen, die für Gewalt und übertriebene Härte verantwortlich sind, von den Mitgliedstaaten beschlossen werden können, erklärte nun EU-Kommissionschef Barroso. Er muss sich so kompliziert ausdrücken, weil er sehr wohl weiß, dass es nicht seine Behörde ist, die Strafmaßnahmen gegen die Ukraine beschließen darf. Das können nun die Mitgliedstaaten der EU tun. Deshalb kommen am Donnerstag deren Außenminister zu einer Sondersitzung in Brüssel zusammen.
Diese Sanktionen gegenüber Verantwortlichen, die seit langem gefordert werden, die müssen kommen. Man muss die Konten, die großen Konten derjenigen, die die Verantwortung in der Regierung rundum und mit Präsident Janukowitsch für diese Eskalation, für dieses Morden in Kiew haben, die muss man anders angehen als bisher. Das Einfrieren der Konten und die Reisebeschränkungen, die müssen sofort beschlossen werden.
Fordert die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament Rebecca Harms im Interview mit dem ARD-Studio Brüssel. Insgesamt ist der Ruf nach Strafmaßnahmen am Tag nach den blutigen Straßenschlachten lauter denn je zu vernehmen. Auch der sicherheitspolitische Sprecher der Christdemokraten im EU-Parlament Gala meint:
Ich bin überzeugt, dass es diesem Regime in erster Linie, und das soll man nicht für möglich halten, aber es ist tatsächlich so, in erster Linie geht es ihnen darum, ihre Finanzquellen aufrechtzuerhalten, ihre Bereicherung fortzusetzen, die Großfamilie Janukowitsch, viele andere Oligarchen, und das Geld dann sicher in den Westen zu transportieren, was sie ja auch bereits getan haben.
Auch aus den Reihen der EU-Mitgliedstaaten erheben nun immer mehr Sanktionsbefürworter die Stimme. Am Nachmittag sprachen sich auch Kanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Hollande gemeinsam für Sanktionen aus. Wobei der EU-Parlamentarier Alexander Graf Lambsdorff von der FDP mit der Bundesregierung hart ins Gericht geht.
Ich finde es eine Schande, dass Vitali Klitschko und Arseniy Yatsenyuk am Montag in Berlin sind, dort hören, nein, Sanktionen sind für uns nicht interessant, von Frau Merkel, und dass am Dienstag Herr Steinmeier sich dann hinstellt und sagt, jetzt sind Sanktionen aber nötig. Ich glaube, dass mit einer solchen chaotischen Politik keine Erfolge erreicht werden können.
Wie genau die Strafmaßnahmen ausgestaltet werden, darüber werden sich nun morgen die EU-Außenminister unterhalten. Doch dass sie verhängt werden, daran zweifelt niemand. Auch wenn der Beschluss einstimmig ausfallen muss. EU-Ratspräsident Van Rompuy jedenfalls bestätigte, dass die Außenminister morgen finanzielle Sanktionen und Visabeschränkungen beraten würden. Die EU ließ er mitteilen, werde auf die Verschlechterung der Lage mit gezielten Maßnahmen antworten.
Kai Küstner berichtete darüber, wie die EU in der Ukraine ihren Einfluss geltend machen will. François Mitterrand und Helmut Kohl Hand in Hand in Verdun. So pathetisch wurde die deutsch-französische Freundschaft Mitte der 80er Jahre beschworen. François Hollande und Angela Merkel haben heute in Paris zwar nicht gerade Geschichte geschrieben, aber trotzdem gab es einiges zu bereden auf dem 16. Treffen des deutsch-französischen Ministerrats. Nicht zuletzt die Situation in der Ukraine, die das Treffen überschattet hat. Seit der französische Präsident eine Politik macht wie Gerhard Schröder und seit in der Großen Koalition die SPD mit an der Macht ist, arbeiten Frankreich und Deutschland auf allen Gebieten wieder besser zusammen. Daniela Karls meldet sich aus Paris.
Die deutsche Bundeskanzlerin wirkte fast etwas gebrechlich, als sie sich auf ihren Krücken die Stufen des Élysée-Palastes hochquälte. Doch als Frankreichs Präsident François Hollande sie dann beim Eintritt in seinen Amtssitz auch noch stützen wollte, wehrte Merkel das freundlich, aber entschieden ab. Denn auch wenn ihr Skiunfall vor Weihnachten der Kanzlerin offenbar körperlich immer noch zu schaffen macht, politisch war sie voll da in Paris. Sie war sogar ausgesprochen entscheidungsfreudig. Denn mit bestimmten Worten haben Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande die Gewalt in der Ukraine verurteilt. Und beide waren sich auch einig, dass es zielgerichtete Sanktionen geben soll, um die Bildung einer Übergangsregierung zu forcieren. Vorbei die Zeiten also, in denen allzu oft nur Frankreich Sanktionen bei internationalen Konflikten gefordert hat. Bundeskanzlerin Merkel.
Es gibt hier eine totale deutsch-französische Gemeinsamkeit im Herangehen an die Ukraine. Und es geht jetzt erst einmal darum, Sanktionen ins Auge zu fassen, die genau die Verursacher der Gewalt auch treffen. Wir müssen sie deshalb spezifisch machen. Es hat ja im Augenblick aus meiner Sicht keinen Sinn, Sanktionen zu machen, die zum Schluss die Zivilbevölkerung treffen, sondern es müssen Sanktionen sein, die an denen ansetzen, die jetzt für die Gewalt verantwortlich sind.
Details dazu sollen morgen auf dem Außenministertreffen in Brüssel besprochen werden. Außerdem werden der französische, der deutsche und der polnische Außenminister morgen gemeinsam in die Ukraine reisen. Aber die grobe Linie ist von Deutschland und Frankreich heute schon einmal vorgegeben worden. Doch auch darüber hinaus haben die deutsche und die französische Regierung heute symbolkräftige Entscheidungen getroffen. So sollen 25 Jahre nach ihrer Gründung Teile der deutsch-französischen Brigade zum ersten Mal auf einen gemeinsamen Auslandseinsatz geschickt werden. Mali soll das Ziel für 250 Soldaten sein. Frankreichs Präsident François Hollande.
Et c'est plus qu'un symbole. C'est un symbole d'abord de l'amitié entre la France.
Das ist mehr als nur ein Symbol. Zunächst einmal ist das ein Symbol für die deutsch-französische Freundschaft. Aber es ist auch ein Symbol für die Freundschaft zwischen Europa und Afrika. Die deutsch-französische Brigade wird im Rahmen einer EU-Ausbildungsmission eingesetzt, damit langfristig für Sicherheit in Mali gesorgt werden kann. Offiziell zeigte Frankreich sich sehr zufrieden, dass Deutschland die französischen Soldaten in Afrika nunmehr unterstützt. Obwohl 250 Soldaten in Mali angesichts der Ankündigungen von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, dass Deutschland sich militärisch mehr im Ausland engagieren müsse, etwas dürftig erscheinen könnten. Ebenfalls ziemlich abgespeckt wurde auch die Idee von Frankreichs Präsident François Hollande, ein deutsch-französisches Unternehmen für die erneuerbaren Energien nach dem Vorbild von Airbus zu gründen. Daraus ist nach dem deutsch-französischen Ministerrat nun eine Plattform geworden, auf der Forschungseinrichtungen und Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien zusammengebracht werden sollen. Auch andere Fachminister haben sich heute in Paris ausgetauscht und zum Teil auch gemeinsame, symbolträchtige Reisen geplant. So wollen der deutsche und der französische Außenminister auch Anfang März gemeinsam nach Georgien fahren. Angela Merkel nutzte das auf der abschließenden Pressekonferenz gleich für einen kleinen Scherz in Richtung ihres Amtskollegen.
Wir müssen mal überlegen, sehr geehrter Herr Präsident, lieber François, wo wir mal gemeinsam hinfahren könnten.
Die deutsche Bundeskanzlerin wird in jedem Falle spätestens am 6. Juni wieder nach Frankreich reisen. Sie hat heute bestätigt, dass sie an den offiziellen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag der Landung in der Normandie neben US-Präsident Obama und der Queen teilnehmen wird.
Im Eiltempo will er sein Land reformieren, der designierte italienische Ministerpräsident Matteo Renzi. Dass er wirklich schnell ist, hat der 39-jährige Chef der Demokratischen Partei gerade bewiesen. Die Koalitionsverhandlungen sind schon abgeschlossen. Erst vor 2 Tagen hatte Renzi vom Staatspräsidenten den Auftrag bekommen, eine neue Regierung zu bilden. Wie die Verhandlungen gelaufen sind und wie es jetzt in Italien weitergeht, weiß Tilman Kleinjung.
Berlusconis Forza Italia und die Protestbewegung 5 Sterne von Beppe Grillo haben von vornherein klargemacht, sich an keiner Koalition beteiligen zu wollen. Die Gespräche, die Matteo Renzi heute mit Grillo und Berlusconi führte, hatten deshalb eher symbolischen Wert. Beide haben kein Parlamentsmandat. Grillo hat nie kandidiert und Berlusconi hat seinen Sitz im Senat nach einer rechtskräftigen Verurteilung verloren. Als Vorsitzender der Forza Italia kam er heute wieder durch die Hintertür ins Parlament zurück.
Auguriamo buon lavoro al presidente incaricato e al suo team.
Wir wünschen Matteo Renzi und seinem Team viel Glück. Wir sind mit dieser Verjüngung der Regierung einverstanden. Ich hatte heute das Vergnügen, einen designierten Ministerpräsidenten zu treffen, der exakt halb so alt ist wie ich. Und das ist doch ein gutes Signal für die Verjüngung des Landes und die Erneuerung der politischen Führung.
E questo mi sembra un buon segnale per il futuro del paese, per un rinnovamento della classe dirigente.
Ein vergiftetes Lob, denn in Renzis PD ist das Misstrauen groß, dass Renzi mit Berlusconi gemeinsame Sache macht, um unpopuläre Reformen umzusetzen. Zur Wahlrechtsreform gab es bereits ein Treffen zwischen den beiden. Beppe Grillo, der selbsternannte Anwalt des Volkszorns, ließ gar nicht erst den Verdacht aufkommen, sich beim neuen Premier Liebkind machen zu wollen. Ich bin heute hierher gekommen, um dir auf höfliche, leidenschaftliche Weise etwas klarzumachen. Ich werde dir nicht das Vertrauen aussprechen. Nicht, weil du es bist, sondern weil du für etwas stehst, für die Banken, die Mächte. Du sagst mal das eine, mal das andere. Du bist jung und gleichzeitig alt. Die Koalitionsverhandlungen mit den 5 Sternen wurden im Internet per Streaming übertragen. Der ehemalige Komiker Beppe Grillo nutzte diese Bühne zur großen Show und ließ Renzi kaum zu Wort kommen. Das Pseudogespräch vor laufenden Kameras endete im wohlkalkulierten Eklat.
Esci da questo blog, Beppe.
Renzi zu Grillo, vergiss deinen Blog, vergiss das Streaming, Beppe. Hier geht es um die echten Schmerzen der Menschen. È finita, jetzt ist Schluss. Das war das Einzige, worauf sich die beiden einigen konnten. Den Schaukampf wider Willen kommentierte Matteo Renzi im Anschluss so: Mir tun die Wähler der 5 Sterne leid, sie haben mehr verdient.
Il mondo del lavoro.
Die Welt der Arbeit ist unsere eigentliche Priorität. Die Jungen, die keinen Job finden, die 50-Jährigen, die ihn verlieren, interessieren sich nicht für großes Kino, sondern für substanzielle Dinge. Im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen bestätigte Renzi noch einmal seinen ehrgeizigen Reformfahrplan. Im Monatsrhythmus will er die großen Baustellen Italiens angehen, um dann im Sommer erhobenen Hauptes die EU-Ratspräsidentschaft zu übernehmen.
Il tutto per consentire di arrivare a luglio.
Wir machen das alles, um im Juli sagen zu können, was Italien von Europa erwartet und nicht zu hören, was Europa von Italien will. Ein ehrgeiziges Programm. Die Zeit drängt. Morgen und übermorgen will der designierte Ministerpräsident den Koalitionsvertrag redigieren und die Ministerposten besetzen. Bereits am Samstag will Renzi seine Regierungsmannschaft vereidigen lassen.
Tilman Kleinjung war das mit seinem Bericht aus Rom. Die Bayern sind einfach gerade die Besten im Fußball. Und die Deutschen sowieso, jedenfalls wenn es gegen England geht. Wie heute Abend um 20.45 Uhr deutscher Zeit, wenn es heißt Arsenal London gegen Bayern München. Man darf gespannt sein, denn viele deutsche Spieler haben sich inzwischen auf die Seite der Engländer geschlagen. Mertesacker, Özil, Podolski, sie alle spielen inzwischen für Arsenal London. Kommt es da vielleicht zu Loyalitätskonflikten? Gabi Biesinger stimmt sie schon mal auf das Spiel ein.
Der Daily Mirror zeigt heute eine Karikatur, wie Arsenal-Trainer Arsène Wenger im Trophäenraum seines Clubs steht und davon träumt, wie er zwischen die dichten Spinnweben den Champions-League-Pokal stellt. Seit 9 Jahren kein Titel mehr, alles zugestaubt im Pokalregal der Gunners. Sein stärkster Konkurrent, Chelsea-Trainer Mourinho, pöbelte dann kürzlich noch rum, Wenger sei ein Experte für Misserfolge. Aber der gelassene Elsässer Wenger lässt sich durch schlechtes Benehmen nicht aus der Ruhe bringen und verbreitet Zuversicht vor dem Kick gegen die Bayern.
First of all, it's important not to concede at home, but I think we are in a much better mental shape today than we were 1 year ago.
Es ist wichtig, gerade beim Hinspiel nicht nachzugeben. Wir sind heute in einer besseren mentalen Verfassung als vor einem Jahr. Der Mannschaftsgeist stimmt, wir sind ein Team und wollen unser Bestes geben.
We have a strong team spirit, that is for sure, and a strong desire to do well. And a united team.
Auch der deutsche Nationalspieler Per Mertesacker, Abwehrchef bei Arsenal, glaubt daran, dass die Bayern zu besiegen sind.
For me it's a good lot against Munich because they're the best team at the moment. Last year when we played Munich, we had too much respect, especially in the first game against them. So It's another chance.
Ein attraktiver Gegner, denn die Bayern sind gerade die allerbesten. Aber letztes Jahr hatten wir vor allem im Hinspiel zu viel Respekt. Jetzt haben wir eine zweite Chance gegen sie. Sein Teamkollege Mesut Özil versucht vor dem Spiel auf anderem Weg, Superkräfte heraufzubeschwören. Im Internet postete er ein Foto von der Arsenal-Weihnachtsfeier, das ihn im Superman-Kostüm zeigt, daneben Lukas Podolski im Hulk-Outfit und Bakary Sanya als Rambo. Ob Hulk Lukas Podolski heute Abend tatsächlich spielen wird, ist noch offen. Aber nachdem er am Wochenende beim Pokalsieg gegen den FC Liverpool das entscheidende Tor zum 2:1-Sieg für Arsenal erzielte, darf er vielleicht doch gegen seinen ehemaligen Club Bayern auflaufen. In den Wettbüros stehen die Wetten zwar deutlich zugunsten der Bayern, aber Per Mertesacker beschwört seine Mannschaftskollegen.
We always have to remind ourselves how good we are.
Wir müssen uns immer wieder klar machen, wie gut wir sind.
Wie gut die englischen Fußballer tatsächlich sind, wird sich heute Abend erst noch herausstellen. Für viele Olympioniken dagegen ist jetzt schon alles gelaufen. Was der Tag heute an Medaillen und Enttäuschungen gebracht hat, hat Sabine Töpper-Wien heute in Sotschi für uns beobachtet. Guten Abend nach Sotschi.
Ja, schönen guten Abend.
Frau Töpper-Wien, wie ist es denn heute aus deutscher Sicht gelaufen?
Sehr, sehr unglücklich. Entweder haben die Leistungen nicht gereicht für einen Podiumsplatz oder es kam auch noch Pech dazu. Wie beispielsweise für Deutschlands Teamsprinter im Skilanglaufbereich. Hannes Dotzler übergab auf einem Medaillenplatz an Tim Czarnke. Der lag ganz gut vorne mit dabei und dann in der letzten Kurve vor der Zielgeraden kreuzte seine Skier mit dem des finnischen Schlussläufers. Der Finne lief einfach weiter auf Gold. Tim Czarnke stürzte, ehe er sich berappeln konnte, waren viele, viele Sekunden verstrichen. Am Ende Platz 7. Ein eingelegter Protest wurde abgewiesen. Gold an Finnland. Deutschland ging leer aus. Bei den Frauen Platz 4 klingt besser, aber nachdem Steffi Böhler in aussichtsreicher Silberposition an Denise Herrmann übergeben hatte und die am Ende dann doch mal wieder sich von den Norwegerinnen, den Finninnen und den Schwedinnen um 1,15 Sekunden geschlagen geben musste, blieb nur der undankbare vierte Platz. Der gilt auch noch für das Snowboardfahren und für die Biathlon-Mixstaffel, ein neu eingeführter Wettbewerb. Es sollte heute für Deutschland nichts werden mit Gold, Silber oder Bronze.
Aber die erfolgreichste deutsche Olympionikin aller Zeiten war heute doch auch am Start, Claudia Pechstein. Wie ist es denn ihr ergangen im Wettkampf?
Persönlich eigentlich gut. Claudia Pechstein wollte ihre 10. olympische Medaille. Das wurde ihr verwehrt durch Position 5. Aber sie ist unter 7 Minuten geblieben. Das ist 6 Sekunden schneller als bei der Weltmeisterschaft auf demselben Eis vor einem Jahr. Also das heißt, mit ihrem persönlichen Auftritt kann sie sehr, sehr zufrieden sein. Aber Niederländerinnen und auch eine Tschechin waren halt noch schneller, sodass es am Ende für diesen deutschen Eisschnelllaufverband zu einem Debakel gekommen ist. Erstmals seit 50 Jahren keine deutsche Eisschnelllaufmedaille bei Olympischen Spielen.
Viele Russen haben einem Spiel heute entgegengefiebert, nämlich dem Eishockey-Viertelfinale. Die Gastgeber, die haben sich da große, große Chancen ausgerechnet. Sind die Russen weiter auf Goldkurs?
Nein, Russland ist ausgeschieden in der absoluten Vorzeigedisziplin. Wenn es um eine Goldmedaille für das Gastgeberland gehen sollte, dann um die im Eishockey. Im Viertelfinale bereits das jähe Ende durch eine 1:3 Niederlage gegen Finnland. Wie schon vor 4 Jahren in Vancouver, noch nicht einmal die Halbfinals erreicht. Das wäre so, als wenn Deutschland bei der Fußballweltmeisterschaft im Sommer in Brasilien schon in der Vorrunde ausscheiden würde.
Oh je, damit vielen Dank nach Sotschi an Sabine Töpper-Wien, die uns in Sachen Olympia auf den neuesten Stand gebracht hat. Und damit endet das Echo des Tages auch schon auf WDR 5 und NDR Info. Mein Name Tamara Tischendorf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.